Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
So ein bisschen aufgekratzt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist der Tag heute.
Echt? Gut oder schlecht?
Nee, es ist ein guter Tag, aber ich. Also, die Woche ist auch wieder.
Folge 119, Assauer. Und los geht's.
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. So, wir haben alles dafür getan, um deutscher Meister zu werden. Wir sind Gott sei Dank ein toller zweiter Vizemeister geworden. Wisst ihr was? Wir sind stolz auf euch! Und ihr, jetzt kommt es! Ihr könnt stolz auf die Mannschaft sein! Hey! Und jetzt ist uns Feuer!
Es ist 2022 und es ist gleich wieder richtig emotional zum Auftakt. Ja, erstmal ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr an euch beide, die ihr hier bei mir im Wohnzimmer mal wieder zu Gast seid und natürlich an alle da draußen, die uns gerade zuhören. Also, gutes neues Jahr, bleibt uns gewogen und wir schauen jetzt alle erstmal heute in dieser Folge auf einen ganz, ganz großen Mann des deutschen Fußballs. Die meisten haben ihn wahrscheinlich schon erkannt.
Es ist Hans, achso, nee, ich dachte, du meintest, wir gucken da jetzt hin, weil wir beide gucken jetzt gerade.
Wir gucken auf Hans, ja.
Ich habe mich da jetzt auch
uns schon sagen will.
Vielen Dank,
Mario. Aber uns schon sagen will, was er sich denn da so ausgedacht hat.
Wie emotional, das war gerade, ich dachte, jetzt ist Armageddon. Ich dachte, gleich kommt Bruce Willis in seinem orangenen Anzug.
Es wäre noch emotionaler damals gewesen, wenn sie die Nachholspielmusik hinten rangepackt hätten.
aber wir kennen das ja von YouTube, hinter jedem zweiten Clip sitzt auch ein kleiner Hans Zimmer, der das Ganze nochmal etwas auflädt. Aber wir haben natürlich eben Rudi Assauer gehört, seine legendäre Rede nach dem Herzschlag-Finale, das sehr vielen Schalkern das Herz gebrochen hat im Mai 2001, hier bei Nachholspiel in zwei Folgen thematisiert, einmal aus der Schalker und aus der Bayern-Perspektive. Ja, Mario, du hast es schon gesagt, es geht heute um einen ganz großen des Fußballs, Spieler, Manager, Mensch, kann man auch sagen. Er prägt Schalke 04 bis heute, nicht nur wegen dem Stadion, was er eigentlich durch seine Initiative am Ende auch durchgesetzt hat. Rudi Assauer ist am 6. Februar 2019 im Alter von 74 Jahren an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung verstorben. Und deshalb werden wir ihm heute diese Folge widmen. Seine Karriere, sein Denkmal und seine Persönlichkeit wollen wir aber nicht hier alleine zu dritt besprechen, sondern mit einem seiner langjährigen Weggefährten. Man kann sagen, eine andere, sehr, sehr große Schalke-Legende. Olaf Thon werden wir gleich am Nachholspieltelefon begrüßen.
Schon der zweite Weltmeister, ne? Wir hatten Rainer Bonhof hier als Weltmeister, wir hatten Ariane Hingst als Weltmeisterin. Ich glaube, Olaf Thon ist dann der zweite Weltmeister, ja. Cool.
Welches Bild schießt euch beiden sofort in den Kopf, wenn man an Rudi Assauer denkt?
Die Zigarre.
witzigerweise... Genau dieser Tag, als sie für 4 Minuten 38 Meister waren, nicht so sehr diese Rede, das war damals noch auf dem Dach der Geschäftsstelle, das weiß ich noch. Ich habe eben gerade, als Hans, du diesen O-Ton abgefeuert hast, du diese Bewegung gemacht, die Assauer damals auch so gemacht hat.
Die Superman-Bewegung eigentlich.
Bitte?
Die Superman-Bewegung.
Diese Superman-Bewegung, ja. Ihr könnt euch stolz auf die Mannschaft sein. Aber vielmehr habe ich das Bild vor Augen, ein paar Stunden vorher, wie er... zusammen mit Jürgen Möllemann auf dem Feld im damaligen Parkstadion da stand und erst sich gefreut hat und dann diese Tränen, auch wie er dann mit der ganzen Mannschaft stand. Dieser Tag wird für mich für immer, das hätte er wahrscheinlich jetzt nicht so gerne gehört, aber mit Rudi Assauer in Verbindung gesetzt für mich. Obwohl er ja, und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass du das heute alles ausklamüserst, ja so viel mehr vorher schon erlebt hat. Ich mag ja diesen Begriff Kind der Bundesliga irgendwie nicht so. Aber auf ihn trifft das ja absolut zu.
Für mich ist er einer der wenigen oder vielleicht sogar der wenigsten Menschen überhaupt, die es geschafft haben, von verschiedenen Vereinen akzeptiert zu werden, obwohl er eigentlich fast nur für einen Verein steht, der auch noch große Rivalen hat. Also wir reden natürlich, Hans, nachher über das alles, aber wir wissen natürlich, Assauer und Schalke ist eins, Aber es gibt da auch noch ein paar andere Geschichten von früher. Und als Rudi Assauer gestorben ist, das weiß ich noch, haben viele, auch der großen Rivalen, anerkennend sich über ihn geäußert. Und das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann.
Das stimmt. Es gibt unzählige Stimmen von sehr vielen Wegbegleitern, von anderen großen Bundesliga-Namen. Und was du sagst, Mario, ist eine schöne Vorlage für den Lerneffekt dieser Folge heute. Denn am Ende ist Rudi Assauer nicht nur Schalke 04, sondern es gibt noch zwei andere Vereine, die ihn genauso geprägt haben und die auch durch ihn sehr geprägt wurden. Aber wir haben es schon angesprochen, wir reden über die Zigarre, wir reden über die markanten Sprüche. Die Eurofighter, Meister der Herzen, haben wir im Intro schon rausgehört. Und natürlich am Ende die Arena auf Schalke, die Rudi Assauer geprägt hat. Es gab noch viel mehr und vor allem steht über Rudi Assauer immer so ein bisschen diese Sehnsucht nach der Meisterschale, die ihm immer verwehrt geblieben ist. Und wer Rudi Assauer erlebt hat, gerade aufgrund seines sehr stolzen, sehr kernigen Auftretens, der musste sich auch von Rudi Assauer einiges anhören, wenn man ihm genau ja, mit diesem Fehlen der Meisterschaft versucht hat aufzuziehen.
Und da haben sie gesagt, in irgendeiner Funktion werde ich mit Schalke 04 nochmal deutscher Meister. Ich wusste nicht, dass sie so viel Ambitionen auf das Amt des Alterspräsidenten haben. Ja, nicht populistisch sein,
mein lieber Jörg von Thora, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon in den Spiegel geguckt haben.
ich das hab war es, Ihr Bester heute.
Ich habe es getan, wenn wir beide uns gleich da hinstellen, dann wird jemand, wir machen eine kleine Zäsur und sagen, okay, wer beurteilt jetzt, wer älter aussieht, von Thora oder ich? Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre älter aus als ich. Das mal als Fakt. So, und in der Tat werde ich es noch erleben, dass Schalke 04 in den nächsten Jahren deutscher Meister wird. Ich werde es noch erleben.
Rudi Assauer auch so ein bisschen diese gute, alte Doppelpasszeit. Ne? Überleg mal, Rudi Assauer, Willi Lemke, Uli Hoeneß, das waren alles von mir aus ein Gerd Niebaum, der war immer ein bisschen ruhiger, aber Wildmoser bei den Löwen noch, das waren so diese Granden, diese Alleinherrscher, diese auch Machos, klar, da hat ja Assauer auch immer mitgespielt mit diesem Bild, aber das war so dieses Bom, hier bin ich, so dieses Basta, so dieses Gerhard Schröder-mäßige. Das war zu der Zeit, wo wir alle ja auch angefangen haben, irgendwie Doppelpass zu gucken. Das hatte schon irgendwie was, ne?
Inzwischen gibt es fast niemand mehr, der da hingeht. Das muss man leider auch sagen. So große Gäste. Ich habe es letztens bei verschiedenen Sendungen gedacht. Nicht nur, ich will gar nicht lang abschweifen, aber nicht nur beim Doppelpass, sondern bei allen möglichen Fußball-Talkshows. Da war früher, egal wo, fast jede Woche ein Bundesliga-Manager, ein Trainer oder sogar ein Spieler. Wo siehst du heute noch so große Namen? Und vor allem, wer denn kommt? Der haut normalerweise nicht so drauf wie das, was wir gerade gehört haben. Und das ist eigentlich schade. Es passiert selten, aber nicht so häufig. Und früher war das natürlich toll, dass es ungefähr jedes Wochenende passiert ist.
Ja, da hatte er natürlich auch mit Jörg von Thora den perfekten Konterpart. Also Jörg von Thora, der ja, ich weiß gar nicht, er hat es, glaube ich, eben aufgelöst, ne? Wer nun älter war oder nicht. Aber
Assauer hat gesagt, 20 Jahre jünger, aber von Thora sieht 40 Jahre älter aus.
Ja, was auch die wenigsten wissen, ich wusste es im Vorfeld nicht. Rudi Assauer hatte zwei Amtszeiten auf Schalke.
Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte wirklich nur gedacht, er hatte diese Eurofighter Arena auf Schalke, dass es eine lange Amtszeit ist.
Ja, und vor allem, wenn du ja auch den Werdegang von Assauer siehst auf Schalke, dann denkst du dir, der Typ ist so verwurzelt mit dem Verein, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass der diesem Verein irgendwann mal auch die kalte Schulter gezeigt hat. Beziehungsweise, darauf kommen wir später zu sprechen, gegangen wurde. Also Rudi Assauer hatte so gesehen noch eine offene Rechnung mit Schalke 04 und die hat er dann mit seiner zweiten Amtszeit beglichen.
Das heißt, die ich jetzt gerade gemeint habe, das ist die zweite?
Die zweite Amtszeit kam dann mit den 90ern, glaube ich.
Ah, okay. Die war die längere.
Genau, die kenne ich nämlich.
Die zweite Amtszeit ist eigentlich die
Amtszeit,
die wir kennen.
Genau.
Insgesamt war er 18 Jahre auf Schalke und Olaf Thun, den wir jetzt anrufen, auch der hat eine Gemeinsamkeit mit Rudi Assauer, denn auch Olaf Thun war zweimal auf Schalke. Wir sprechen jetzt mit einem Schalker Original, der in Gelsenkirchen geboren ist, 1990 Fußballweltmeister wurde und als Kapitän der Eurofighter eine lebende Schalker Legende geworden ist. Hallo Olaf Thun.
Guten Abend.
Herr Thon, ich möchte mit einer Anekdote starten. Sie haben 1984 beim legendären 6:6 im Pokalhalbfinale gegen die Bayern sensationelle 3 Tore erzielt. Rudi Assauer soll am Abend davor auf ihrem 18. Geburtstag in einer Kneipe für alle Gäste Bier gezapft haben. Jetzt ist die Frage, was ist aus heutiger Sicht kurioser? 3 Tore gegen die Bayern oder ein Manager, der vor einer Partie wie dieser für alle Bier zapft?
Ja, sicherlich eine tolle Geschichte oder beides ist natürlich außergewöhnlich. Wer schießt schon gegen den FC Bayern 3 Tore? Das sind ganz wenige und das war das schönste Spiel meiner Karriere, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag. Und das Problem war, wie feiere ich in meinen ersten Mai rein, in den 18. Geburtstag. Und ein paar Wochen vor diesem Geburtstag fragte ich Rudi Assauer, lieber Herr Assauer, wie soll ich das denn machen? Und da sagte er, er hat ja immer einen Tag vorher Geburtstag, am 30. April. Olaf, wir machen das. Wenn du in Beckhausen, 1-2 Kilometer entfernt vom Parkstadion damals noch, die Arena stand ja noch gar nicht, wenn du reinfeiern möchtest, dann mache ich das. Ich komme um 19 Uhr an meinem Geburtstag und feiere mit dir dann in deinen Geburtstag rein. Und wenn deine Gäste es nötig haben, zapfe ich auch Bier. Und so war es dann auch. Er war weit bis Mitternacht da. Und um 2 Uhr war das Fest mit 100 Leuten erst beendet. Und das ist heute unvorstellbar.
Ja, und vor allem haben sie am nächsten Tag 3 Tore erzielt. Also insofern muss der Mann am Zapfhahn da irgendeine magische Wirkung auf sie gehabt haben.
Ja, ja, das kann sein.
Herr Thon, Sie haben Rudi Assauer 35 Jahre lang gekannt. Wann sind Sie ihm das erste Mal begegnet?
Das war, glaube ich, als ich 15 war und schon ein Jahr in der Jugend oder ein halbes Jahr in der Jugend spielte, als ich von der SDV Horst gewechselt bin, nach Schalke in die B-Jugend. Und natürlich am Anfang nimmt keiner Notiz, aber dann irgendwann, so nach einem halben Jahr, wo ich dann knapp 16 war, also ein Jahr vor meinem 17. Geburtstag und das erste Jahr zweite Liga dann, ja, dann wurde er aufmerksam, hat mit mir gesprochen und dann habe ich auch gleich einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag, ich weiß es gar nicht mehr, unterschrieben. Und er baute immer auf mich, hat das Talent erkannt und ich habe das dann auch gerne zurückgezahlt.
Als Sie damals nach Schalke zum FC Bayern gewechselt sind, war die erste Amtszeit von Rudi Assauer bereits vorbei. Sie sind da 1994 zurückgekommen und Assauer war auch wieder da. Hat das Ihr Verhältnis in irgendeiner Form geprägt, dass Sie beide mal kurzzeitig weg waren?
Ja, man hat sich verändert, man ist reifer geworden. Die Gespräche sind dann anders geführt worden und es war aber trotzdem eine tolle Verbindung, die auf Freundschaft beruhte. Natürlich auch ab und zu mit Spannungen, das gehört dazu. Aber er war derjenige, der mich von Bayern dann 1994 holte, obwohl keiner wusste, ob ich nach meiner Achillessehnenoperation überhaupt wieder gesund werde. Aber mein Vater hat dann immer gesagt, die Eintöpfe von meiner Mutter, Erbsen- und Linsensuppe, die haben mich wieder flott gemacht. Und so war es auch, 94 in der Bundesliga mit ganz neuen Kräften, mit Juri Mulder, mit Latal, mit Nemec und vielen anderen aufgebaut, mit Rudi Assauer, Jörg Berger und dann mit Huub Stevens. Ja, und dann sind die Eurofighter geboren und im Mai diesen Jahres feiern wir 25-jähriges Jubiläum.
Das kann gut sein, dass wir dann von Nachholspiel eine Folge dazu machen werden. Herr Thon, wir haben jetzt Ihre Nummer, wir rufen dann gerne nochmal an. Welchen Anteil hatte Rudi Assauer an diesem unfassbaren Erfolg, dem größten der Vereinsgeschichte?
Ja, man fragt sich ja oft, warum hat ein Verein oder dann Schalke oder Bayern oder so, warum haben die mehr Erfolg als die anderen? Und ich glaube, wenn der Kopf oben passt und er runtergebrochen ein gutes Team aufbaut, wo Freude herrscht, wo ja, man beflügelt wird im Rausch. Und er konnte wie kein anderer die Leute mitnehmen, ein Menschenfänger, ähnlich wie Kallmund, wie Uli Hoeneß. Das sind so die drei, die mir spontan einfallen. Sicherlich habe ich vielleicht den einen oder anderen vergessen. Aber das sind die Manager, die ihr Leben gegeben haben für ihren Verein und das versucht haben zu übertragen an den Trainer, an den Betreuer, an den Fan und natürlich auch an die Spieler.
Sie haben jetzt gerade schon Kallmund und Hoeneß auch erwähnt. Wir haben eben schon mal so ein bisschen hier drüber gesprochen in diesen 90er Jahren. Das waren ja auch schillernde Figuren. Mir ist jetzt spontan auch noch Willy Lemke eingefallen und da gab es ja wirklich so ein paar Granden in Fußball-Deutschland. Rudi Assauer hat sich ja selber auch gerne so als Macho mit der Zigarre und so weiter und mit der Sonnenbrille so gern so als Macho stilisiert. Wie war er denn im 1:1? Wenn Sie miteinander gesprochen haben, war er dann nur einer, der sich selber gerne reden gehört hat oder konnte er auch wirklich gut zuhören und einem gut zureden?
Ich weiß nicht, ob er ein guter Zuhörer war, aber der hat schon viele Späße gemacht mit dem Team und er war aber sehr dominant und der den Ton bestimmt hat und vorgegeben hat, da war er schon der Macho, der Macher im positiven Sinn.
Ich glaube, niemand von uns drei, die wir hier sitzen, hat ihn jemals kennengelernt. Deswegen sind wir ganz interessiert daran, was es da alles für Anekdoten gibt. Und vor allem, wenn man ihn im Fernsehen gesehen hat, war er ja einer, der wirklich viel Charisma hatte. Und man stellt sich das immer so vor, dass sich die Spieler, die ihn gekannt haben, wirklich für ihn so ins Zeug gelegt haben und auch für ihn durchs Feuer gegangen wären. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war Rudi Assauer so, dass der die Spieler so und auch andere Menschen um sich versammelt hat? Wie hat er alle so mitgerissen?
Ja, er hat alle mitgenommen, indem er sicherlich auch verlangt hat, dass man für den Verein alles gibt, dass man sich in die Augen schaut und per Handschlag noch die Verträge macht. Und da hat er natürlich auf Typen geschaut wie Juri Mulder, wie Wilmots, wie de Kock. Die hat er mit seinem Adlerauge, wie man so schön sagt, entdeckt für kleines Geld. Ich habe jetzt noch mit Johann de Kock gesprochen und habe gesehen, der wurde für 1,75 Millionen D-Mark damals von Kerkrade verpflichtet. Ein Wilmots hat auch nicht mehr gekostet, ein Mulder auch nicht. Und er hatte das Gespür für die Leute, wer passt nach Schalke und wer nicht. Und da war er wirklich federführend und hat das dann auch später, ob es Olli Reck war, den er dann von Bremen geholt hat, oder ein Jörg Böhme oder an der Spitze wirklich Andreas Möller von Borussia Dortmund. Das war ein Spießrutenlauf für uns alle, aber er ist da durchgegangen, durch die Hölle mit uns allen und wir mit Andreas Möller und wären fast deutscher Meister geworden. Das waren wir nur 4 Minuten.
Genau auf dieses Herzschlagfinale wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen, denn es war ja dem Rudi Assauer mit Hugh Stevens ja auch ein anderer sehr dominanter Charakter in diesem Verein mit einer sehr verantwortungsvollen Position. Wie haben Sie damals in diesem Moment des Scheiterns, im Moment der Enttäuschung, diese beiden erlebt? Rudi Assauer haben wir zu Beginn der Folge gehört, der natürlich sich auch der Presse gestellt hat, der auch die Fans aufgebaut hat. Wie war das für Sie als Spieler? Hat man da eine ganz neue Seite entdeckt auf einmal?
Ich glaube, uns hat vieles verbunden. Die gesamte Truppe oder den gesamten Verein. Wir alle wussten, wenn wir den Titel da nicht holen, wer weiß, ob Schalke dann nochmal irgendwann einen Titel holt. Also irgendwann werden sie einen holen, aber ich hoffe, wir erleben das auch. Und wir wussten, deutscher Meister zu werden, dass wir sind so nah dran. Wir waren besser als Bayern und sind dann gescheitert durch die letzten Spiele, die wir nicht mehr vernünftig durchgezogen haben. Und natürlich auch durch Pech im letzten Spiel. Da möchte ich jetzt gar nicht auf den Schiedsrichter eingehen, sondern die haben wir im Vorfeld auch selber gemacht. Aber wir wussten alle, wir werden in unserer Karriere dann wohl kein deutscher Meister mehr. Ich habe meine vorletzte Saison gemacht, dann Rudi Assauer, Hugh Stevens, die waren auch sozusagen auf Höhepunkt und es kamen dann auch keine größeren Titel mehr dazu, die wir dann hätten erringen können. Und das war uns bewusst und deswegen die Niedergeschlagenheit war extrem groß, mit den Fans zusammen und trotzdem sind wir ja dann Pokalsieger geworden und Schalke hat ja dann bis 2020 kontinuierlich in der Champions League gespielt, 2015 Halbfinale Champions League und. Also Schalke hat doch dann noch tolle Jahre gehabt und das ist dann traurig, dass wir oder ich nicht sagen kann, wir sind nach 1958 deutscher Meister geworden mit einer bärenstarken Truppe. Ich habe ja einige schon genannt gehabt und die waren wirklich spitze.
2002, Herr Thon, haben Sie eben gesagt, haben Sie Ihre Karriere beendet. Rudi Assauer blieb weitere 4 Jahre auf Schalke und ist dann vom Hof gegangen. Man kann sagen, es war eigentlich ein eher unrühmlicher Abschied. Der Aufsichtsrat hat ihm das Vertrauen entzogen, er ist dann zurückgetreten. Wie würden Sie angesichts dieser wirklich langen, prägenden Zeit die letzten Jahre von Rudi Assauer auf Schalke heute bewerten?
Zusammengefasst, weil ich damals ja auch von 2005 bis 2008 im Aufsichtsrat war und kenne die ganze Geschichte ganz genau. Wenn er diese Krankheit nicht damals schon gehabt hätte, dann wäre es nie so ausgegangen. Und Schalke 04 würde heute auch, glaube ich, noch besser dastehen. Ist natürlich eine Vermutung, aber es wäre nie zu diesem Rücktritt gekommen. Und wir wussten nicht um diese Krankheit. Und von daher war es eine schwierige Zeit, obwohl Schalke dann noch immer sehr erfolgreich war.
Haben Sie in den letzten Jahren denn zu Rudi Assauer noch diesen intensiven Kontakt gehabt, den Sie während Ihrer aktiven Zeit hatten?
Nein, der konnte ja dann nach 2008 nicht mehr so gehalten werden. Und deswegen habe ich immer gerne an die Vergangenheit gedacht. Aber es gab dann auch am Ende, bevor er dann gestorben ist, 1-2 Jahre vorher, weitere Kontakte, vor allen Dingen, als die Eurofighter wieder den 20. Geburtstag oder Jubiläum feierten, als wir noch in der Arena gespielt haben, da hatte ich das Gefühl, er hat mich noch erkannt. Da waren sicherlich noch Momente, wo man an alte Zeiten sich erinnern konnte.
Herr Thon, wir wollen mit Ihnen gemeinsam an die schönen alten Zeiten zurückdenken. Wir stellen gerne hier immer die Frage, nach der Lieblingsanekdote. Das dürfte im Fall Rudi Assauer schwierig werden, weil Sie haben mit ihm wirklich sehr viele tolle Momente erlebt. Aber fällt Ihnen ein Moment ein, der vielleicht auch noch gar nicht bekannt ist, über den Sie vielleicht noch gar nicht gesprochen haben?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass sonntags immer nach den Spielen am Samstag, das war früher so, immer Sauna war und er dann meinen Schuh genommen hat, den gefüllt hat mit so einem Aufgusszeug. Und das dann benutzt hat, damit wir alle mehr schwitzen. Das war sehr lustig. Er hatte dann auch immer so einen Riesenhund dabei, der schwirrte da auch immer rum, jeden Sonntag. Und da kam er nicht mit seinen Anzügen von Boss oder was auch immer, sondern in Badelatschen und kurzer Hose.
Ungewohntes Bild, ne? Jemanden wie Rudi Assauer, den man eigentlich sich ohne Jackett kaum vorstellen kann.
Haben Sie die Schuhe danach, nach dem Aufguss, noch tragen können? Oder gab es jedes Mal neue Schuhe zu jedem Spieltag?
Er hat sie Gott sei Dank, ja heutzutage schneiden die sich ja da die Schuhe kaputt und nehmen gefühlt bei jedem Spiel oder jeder Halbzeit einen neuen Schuh. Damals war das noch ein Schatz, den man hütete 1-2 Jahre. Und natürlich habe ich mit diesen Schuhen noch ein Jahr weitergespielt. Also wenn der den auf den Ofen geschmissen hätte, dann hätte es Ärger gegeben.
Schauen wir doch mal zum Abschluss kurz auf die Gegenwart. Jetzt haben wir mit Rudi Assauer, wo wir gerade bei Schuhen sind, einen riesigen Fußabdruck, der auf Schalke auch immer bleiben wird. Und auf der anderen Seite haben wir mittlerweile so viele neue Manager-Gesichter gehabt auf Schalke, viele Trainer gehabt. Glauben Sie, dass es noch zeitgemäß ist, dass es nochmal so eine Figur, so eine Persönlichkeit wie Rudi Assauer irgendwann auf Schalke geben wird?
Doch, das kann sein. Das schließe ich nicht aus. Habe ich ja vorhin auch gesagt, dass es Charakteren bedarf, um einen großen Club auch noch größer zu machen, erfolgreich zu machen. Und wir sehen das beim FC Bayern. Uli Hoeneß hat alles von der Pike auf Ende der 70er Jahre aufgebaut. Ich weiß noch, wie er die Merchandising-Preise nach oben getrieben hat oder das erkannt hat, dass da das 10-100-fache drin ist. Und in dem Zeitraum war ich 6 Jahre in München und konnte das verfolgen, was eine einzelne Person erreichen kann und dann auch in schwierigen Situationen auch große Leute neben sich zu dulden. Und damals war es in München so, dass Uli Hoeneß Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge mit ins Boot genommen hat, weil er gesehen hat, oh, da fehlt was. Wir müssen uns breiter aufstellen. Und das kann man natürlich nicht alleine. Und das heißt, einer, der diese Führungsansprüche dann haben wird, auf Schalke oder wo auch immer, der muss andere mitnehmen und auch dulden können, starke Leute an seiner Seite. Und ich glaube, wenn ich jetzt nach Schalke schaue, haben wir da große Veränderungen. Wir haben einen neuen Vorstandsvorsitzenden, Bernd Schröder, wir haben Peter Knebel, der für den Sport zuständig ist, Christina Rühl-Hammers für die Finanzen. Also da zeigt sich was und die Mannschaft spielt auch unter Gramotzis jetzt einen ehrlichen Fußball, der natürlich noch zeigt, dass die Mannschaft Schwächen hat. Aber was den Aufstieg betrifft in dieser Saison, denke ich mal, kann man behaupten, zu Recht 50-50. Und wer hätte das gedacht vor der Saison, war wir. Die meisten Transaktionen in der Liga haben von, glaube ich, 647 Transfers. Von daher ist das erste Halbjahr sportlich ordentlich gelaufen. Die Finanzen muss man vielleicht noch erwähnen. Daran arbeitet man auch. Und muss ich sagen, was da so abgeliefert wurde, war gute Arbeit. Und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Und Corona hoffentlich lässt uns jetzt mal irgendwann in Ruhe.
Weil Sie den Vergleich zu Uli Hoeneß eben gezogen haben. Es gibt die Geschichte, dass Rudi Assauer 1979 den Posten als Bayern-Manager abgelehnt hat und für ihn Uli Hoeneß installiert wurde. Stimmt das?
Ja, das sagte man. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und man sieht ja, gute Leute setzen sich immer durch, egal ob sie von Anfang an irgendwo sind, aber dann heimisch werden. Und von daher, Qualität setzt sich immer durch.
Olaf Thon, vielen lieben Dank, dass Sie mit uns Ihre Erinnerungen an Rudi Assauer geteilt haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Und weil Sie es eben selber angesprochen haben, bald haben wir das Jubiläum der Eurofighter. Und Herr Thon, dann werden wir nochmal, wenn wir dürfen, bei Ihnen gerne durchklingeln.
Auf jeden Fall, gerne.
Danke Ihnen. Olli, jetzt hast du gar nicht deine Beckenbauer-Anekdote erzählt.
Ja, das ist ärgerlich, stimmt. Ich habe Hans im Vorgespräch schon erzählt, dass meine All-Time-Lieblings-Fußball-Doku. Und nein, Mario, du guckst schon so, es wird nicht Class of 92. Ja,
gedacht, was hat jetzt Rudi Assauer mit Class of 92
nein,
noch zu tun?
Oder Beckenbauer.
Meine wirkliche, der wäre auch fast Manager geworden.
Meine wirkliche Lieblings-Doku. Die WM 1990, die Doku ist von Waldi Hartmann und
Karl-Heinz Rummenigge,
Freund der Redaktion, Uli Köhler. Und da werde ich es nie vergessen, Spiel gegen die Engländer, Halbfinale, Elfmeterschießen. Und dann erzählt Franz Beckenbauer in so einem schönen Setting vor seinem gusseisernen Kamin, wer die Schützen sein sollen. Und dann geht er so durch die Namen und dann sagte er, ja und dann Olaf Thon, das war eh klar. Den kannst du nachts um drei wecken und sagen, Olaf, entscheide das Elfmeterschießen. Der zuckt gar nicht. Und das fand ich so geil, weil der hat im ganzen Turnier nicht so eine Riesenrolle gespielt, wie er generell in der Nationalmannschaft selten eine große Rolle gespielt hat. Und dann stellt er sich dahin, haut das Ding rein und der Jubel, ja, vielleicht, ich mach's einfach, ich mache in die Shownotes auf nachholspiel.de, packe ich einfach mal einen Link zu der Doku, die ist nämlich auch bei YouTube. Und ihr müsst mal schauen, wenn er diesen Ball reinmacht und du hast diesen Satz von Beckenbauer im Ohr, der Thon, der ist eiskalt, den kannst du nachts um drei wecken, der macht den rein. Und wie er dann so, ja, ich kann das gar nicht richtig nachmachen. Der guckt so geil, hat auch noch so einen angedeuteten Schnörres, wie man halt 1990 so hat. Ja, geil, schön.
Es gibt leider nicht mehr so viele Spieler, die man nachts um drei wecken kann, die in Elfmeterschießen entscheiden. Ja, sondern
Max Kruse wäre dann noch wach, den musst du gar nicht wecken.
Eher welche, die sich nicht trauen zu schießen. Das hatten wir nämlich auch schon.
Das hast du in den vergangenen
Jahren. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du ein WM-Finale oder egal, irgendein WM-Spiel entscheidest im Elfmeterschießen oder ob du dich vielleicht in einem Champions-League-Finale
nicht
traust zu schießen.
Und vor allem, wenn du halt nicht so viel spielst. Ne? Also wenn du halt ein Lewandowski bist, der 70 Tore pro Saison macht, ja, da ist auch nicht schlimm, wenn er mal einen verschießt, aber das war echt war stark, aber wir schweifen ab von Rudi Assauer.
Ja, ich war auch gerade kurz bei Max Kruse.
Das war noch der hätte Rudi Assauer gefallen.
Ja, das war nach Zeiten damals in Bremen. Aber Bremen ist gar nicht so weit weg von unserem weiteren Vorgehen hier in diesem Podcast. Also, wir haben jetzt von Olaf Thon sehr viel über Rudi Assauer erfahren, was den Manager Assauer angeht. Die wenigsten wissen, dass Rudi Assauer auch ein sehr erfolgreicher Fußballer war. Vielleicht kurz zu seiner Vita. Er ist im westfälischen Herten aufgewachsen. Er hat eine Ausbildung gemacht zum, ich glaube, Stahlbauschlosser. Später noch eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Das hat ihm ja dann auch später in seiner Position als Manager sehr weitergeholfen. Er ist mit 20 Jahren im Profikader von, und jetzt kommt der erste Aha-Effekt dieser Folge, von Borussia Dortmund gewesen.
Ja, das meinte ich vorhin mit,
das ist so verrückt,
als er gestorben ist, dass eben auch der BVB
kondoliert
hat und ihn wirklich hat hochleben lassen. Das war echt erstaunlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich damals schon wusste, dass er beim BVB war oder dass ich damals dachte, ach krass, der BVB. Aha, okay, da war der auch. Aber inzwischen
weiß ich es trotzdem noch komisch, weil es nicht oft gibt, dass es zwischen dem BVB und Schalke 04, ja, es gibt nicht viele Spieler, die überhaupt bei beiden Mannschaften gespielt haben. Und wenn doch, meistens ging es nicht immer so gut aus für die Personen. Sagen wir es mal so. Und bei ihm war es dann doch okay.
Er war sogar 40 Jahre oder über 40 Jahre auch Mitglied und hat dann
das
am Ende
zum Beispiel gar nicht.
Hat dann am Ende eben auch seinen, ich glaube, es gibt Sterne, oder? Bei Borussia Dortmund in der Walk, auf dem Walk
ja,
of Fame.
Für alle 10 Meisterschaften oder so gibt es einen Stern, aber
nein, nein, nicht auf die Trikot, sondern also er ist,
halt dein Maul, du Bayern-Fan.
Er ist auf jeden Fall auf dem BVB Walk of Fame dann auch verewigt worden in der Innenstadt.
Hast du irgendwo da im Überblick, von wann bis wann er da gespielt hat?
Er war von 1964 an bei Borussia Dortmund und hat dann...
Dann hat er 66 den Europapokal, der Pokalsieger damals geholt.
Darauf wollte ich jetzt hinaus, vielen Dank für die Einleitung.
Mit Stanley Buda.
Also mit 22 hat er dann als Abwehrspieler den Europapokal gewonnen mit Borussia Dortmund und das war damals der... erste große internationale Titel für eine deutsche Vereinsmannschaft.
Erster Europapokalsieg einer deutschen Mannschaft, genau, 66. Entweder, oh Gott, jetzt bin ich als Dortmund-Fan natürlich peinlich, entweder in oder gegen Liverpool.
Ja, wo, weiß ich auch nicht, aber gegen wen, das war Liverpool, finde ich richtig.
Ah, war das so? Mhm.
Da warst du damals im Stadion.
Neben Martin Tyler gesessen. Los, Mario, sag mir mal was. Sag mir, nee, ich brauche die Stimme gar nicht so machen, der war damals ja noch jung. Sag mir mal was zu diesem Borussia Dortmund.
Ja, ja, genau.
Und Stanley Buda, so eine Buda aus... 35 Meter oder so über den Torwart hinweg. Oh, geil.
Dann 1970 der Wechsel zu meinem Verein, zu Werder Bremen. Dort hat er 6 Jahre gespielt und fast 200 Ligaspiele absolviert. Das ist viel. Nicht so schlecht. Und hat dann, und da ist die Parallele zu Uli Hoeneß, dann die Fußballschuhe 1976 an den Nagel gehängt und hat sich sofort, ich weiß nicht, kann man das sagen, das Manager-Outfit angezogen. Er war dann fortan der jüngste Bundesliga-Manager überhaupt mit 32 Jahren.
Mario, du sahst gerade so aus, als du hast dich gerade gemeldet.
Ja, ja, habe ich. Aber jetzt traue ich mir nicht zu fragen, weil Ente, du hast es gerade gesagt und ich will nicht so tun, als hätte ich nicht zugehört.
Willst du es mir jetzt aufflüstern?
Ja. Gab es Länderspiele?
Es gab
da nicht gesagt.
Ja,
gab es eigentlich Länderspiele?
Ja, also
Europapokalsieger.
Also die ganz große Bühne im Bereich Nationalmannschaft hat er nicht erreicht, aber es gibt zumindest laut Wikipedia gibt es zwei Spiele für die deutsche U23.
Ja, das zählt als Länderspiel.
Sagen wir mal so, er war bestimmt im wie sagt man?
Im erweiterten Kreis.
Im erweiterten
Kreis. Ja, das Team 2006, im damals Blickfeld, sozusagen. Ja, genau. Ganz kurz nur, weil das eben gerade von Olaf Thon und von Hans auch angesprochen wurde, dieser Fakt, dass er...
Damals auch schon mit Simon Jentsch im Tor, ne?
dass er auch im Gespräch war, Uli Hoeneß zu beerben. Gehst du da gleich noch weiter drauf ein oder kann ich da kurz was zu sagen?
Da kannst du gerne was dazu sagen, weil Olaf Thon ist ja jetzt auch nicht explizit oder näher darauf eingegangen.
Denn jeder von euch zu Hause und ich hoffe auch, also ich weiß, dass Mario, glaube ich, mindestens schon mal reingehört hat, 11 Leben, der Podcast über Uli Hoeneß von Max Jakob Ost. Jeder, der ihn noch nicht gehört hat, hört mal rein. Ja, es ist erstmal eine Menge, ne? 11 Folgen, ist Wahnsinn, aber es lohnt sich. Ich hänge, glaube ich, auch noch bei Folge 5 oder Folge 6. Und in dieser Phase, als Uli Hoeneß dann Manager wurde, kam nämlich auch dieses Thema auf. Und ich wusste noch, also in diesem Podcast ist es ganz normal, dass du deine Lerneffekte hast. Und am liebsten machst du immer so, ich drücke mal auf Pause und würde mir am liebsten schnell notieren, dass ich Max am Ende des Podcasts sagen kann, was ich gelernt habe, aber der hört einfach nicht zu. Nee, und da hat er nämlich eben gesagt, es stimmt, es ist verbrieft, dass Assauer das eigentlich werden sollte. Der damalige, ich glaube, Präsident oder Geschäftsführer des FC Bayern wollte eigentlich, dem FC Bayern ging es damals nicht so gut, und der wollte Hoeneß eigentlich nur dahinschieben auf diese Position, dass der quasi sich verbrennt. Also dass der merkt, boah, dass der sich da aufreibt, dass er merkt, es ist nichts für mich und es ist alles hier, wir haben kein Geld und scheiße, scheiße, und dann kann man den Assauer holen. Und der Rest ist Geschichte, ne? Aber ich finde das so witzig. Stimmt, jetzt wo du das mit Olaf Thon besprochen hattest, fiel mir das wieder ein. Überleg mal, wie die Geschichte gewesen wäre, wenn Rudi Assauer bei Bayern gelandet wäre.
Ja. Da hätte er auf jeden Fall auch irgendwann ein Stadion gebaut.
Ja, natürlich, ja.
Aber ist das nicht verrückt?
Es ist ja jetzt kein Name, von dem man im Nachhinein sagt... Das wäre eine reine Katastrophe geworden.
Ja, genau.
Überhaupt nicht.
Genau.
Absolut nicht.
Genau.
Und es ist ja erstaunlich, dass überhaupt die Wahl war zwischen Hoeneß und Assauer, die hinterher ja beide eine riesige Karriere
hingelegt
haben.
Die auch nicht viel Erfahrung hatten, das finde ich auch so verrückt. Ne?
Aber es hätte ja auch sein können, dass wir jetzt hier über Person XY reden oder Uli Hoeneß. Und dann sagt man, boah, um Gottes Willen, gut, dass das Uli Hoeneß geworden ist von dem anderen. Was macht der denn heute? Ich kenne ihn gar nicht. Aber Assauer?
Ich glaube, Uli Hoeneß.
Aber gut, Assauer bei den Bayern, das wäre natürlich auch ein Clash of Cultures geworden.
Ja, aber halt geil, ne? Er kam eher der Arbeiter und Uli Hoeneß hat ja wirklich mehr auch auf Techniker gesetzt und auch darauf geschaut, wie kriege ich das Geld ran. Und bei Assauer war halt wirklich eher so dieses, das hat Olaf Thon ja auch so schön gesagt, wer passt zu Schalke und wer nicht. Er hat ja die Namen Lattal und Nemetz und so weiter erwähnt. Das waren ja auch eher Kämpfer.
Da kam es mir auch eher so vor, als hätte Assauer jetzt nicht unbedingt geguckt, wie man heute bei den Laptop-Trainern auch sagt, dass die erstmal die Blutwerte und alles checken, sondern der hat mal geguckt, ob das vom Blut her einfach passt, aber nicht die Blutwerte, sondern
ob der Blut für Schalke hat. Ich hätte mir Rudi Assauer so in meiner aktiven Werder-Zeit nochmal als Manager gewünscht. Okay. Wir hatten natürlich auch, also jetzt keine Namen, die irgendwie an ihn herankommen. Also
während Alofs oder nach Alofs?
Nach Willi Lemke vor allem.
Ach, nach Willi Lemke. Ja, gut, das ist natürlich müßig, aber Klaus Alofs war jetzt auch nicht unerfolgreich.
Ja, war jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, so nach Alofs ist ja dann schon so ein richtiges Vakuum entstanden und dann kam irgendwann Aichin und jetzt haben wir Baumann. Alles gut, aber ich glaube, so ein Rudi Assauer.
Ottmar Hitzfeld gewünscht irgendwann zwischendurch oder.
Nee, ich glaube, den fand ich immer nicht so.
Ach. Ich habe gedacht, jetzt sage ich extra einen Trainer, mit dem wir beide was anfangen können, Olli.
Ja. Wir schweifen ab.
Wir haben es auch nicht geschadet.
Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also, Rudi Assauer war damals in Bremen der jüngste Manager der Liga mit 32 Jahren. Hat dort viel erlebt und hat dort auch wirklich viel gelernt. Also, er ist mit Bremen abgestiegen und wieder aufgestiegen. Hat auch später gesagt, alles, was ich heute darstelle, habe ich damals in Bremen gelernt.
Ach, krass. Okay.
Das ist schon
Werder ist natürlich auch
freut dich.
Ja, Werder ist natürlich auch ein Verein, der wirklich eher aus der Arbeiterrichtung kam damals, ne, bis sie dann irgendwann in den 90ern auch spielerisch aufgetrumpft haben. Aber krass, dass er das so sagt.
Ich glaube, dass Philipp Bargfriede diese Worte irgendwann eins zu eins kopiert hat. Liebe Grüße an die Kollegen von Doppelsechs. Ja, dann gab es dieses Gerücht um einen Job bei Bayern München und die Zeit bei Werder war dann 1981 vorüber. Und dann ist er eben bei Schalke vorstellig geworden. Und es gibt diesen berühmten Satz von Rudi Assauer, den auch Olaf Thon, soweit ich das richtig verstanden habe, eben auch in den Mund genommen hat. Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Ja.
Schöner Satz.
Super Satz. Habe ich auch oft in Erinnerung, wenn ich an Assauer denke. Es gibt so ein paar Sachen, die verbindet man. Oder das nur gucken, nicht anfassen. Sowas zum Beispiel. Das hat er, glaube ich, dann in der Werbung ja nachgesprochen, oder?
Genau,
ja.
Genau.
Wir haben jetzt schon einen Weggefährten gehört mit Olaf Thon. Jetzt wollen wir noch andere hören. Und behaltet mal diesen Satz im Hinterkopf. Ich glaube, dann kann man ja den Charakter Rudi Assauer und seine Verbindung zu Schalke ganz gut verstehen.
Er war für uns alle, glaube ich, sehr prägend, weil er Werte vorgelebt hat. Ein Wort war ein Wort, ein Handschlag galt. Alles so Dinge, die man ja heute auch gelegentlich vermisst. Und der Assi war, ja, hatte schon so eine harte Schale, konnte sehr direkt sein, ne? Geradeaus sehr direkt, aber das ist mir lieber als hintenrum. Und hatte einen weichen Kern. Also wenn er gemerkt hat, dass du diesen Verein liebst und lebst, dann konntest du ihn Tag und Nacht anrufen. Dann war er auch immer für uns Spieler da.
Wunderbarer Mensch. Und natürlich auch, ja, kann man wirklich sagen, wenn jemand den Namen verdient, eine Legende, dann ist es Rudi. Wunderbare Gespräche, immer wieder auch kontroverse Gespräche, aber einfach ein wunderbarer Mensch, der leider viel zu früh erkrankt ist.
Also der Rudi Assauer war wirklich ein Arbeitstier, der war Tag und Nacht FC Schalke 04. In der Zeit 18 Jahre immerhin, als er Manager zweimal gewesen ist bei den Schalkern. Und dass darunter natürlich auch seine Familie zu leiden hat, das ist ganz klar. Die mussten mitspielen oder hatten von Anfang an verloren. Der Rudi Assauer lebte für diesen Verein.
Lebensqualität, Beziehung, alles das ist alles kaputt gegangen über die Arbeit Schalke 04. So, man muss sich entscheiden, was man tut. So, entweder sagst du machst den Job, machst ihn richtig oder machst ihn überhaupt nicht, dann musst du es sein lassen. Halb zu machen, vergebliche Liebesmühe weg. So, wenn du ihn richtig machst, dann weißt du, dann gibt es im Grunde genommen kein Privatleben mehr.
So, und jetzt stell dir mal vor, du warst ein Spieler unter Assauer und hast irgendwie gesagt, so erste gute Bundesliga-Saison, da ist ein anderer Verein, der anklopft. Ich glaube, da kriege ich eine Mark mehr. Ich gehe jetzt mal wieder.
Was glaubt ihr, wie Rudi Assauer so Work-Life-Balance findet?
So, Work-Class-Balance?
Ja, ich denke mir nämlich gerade, das ist wieder der Klassiker, wie man es halt auch oft sagt, andere Generation ist so.
Ja, aber ich finde Tag und Nacht ist so, was immer wieder zu hören ist und auch hier Verträge per Handschlag und in die Augen schauen.
Alte Schule. Alte Schule passt komplett so perfekt. Das ist so dieses, in der heutigen Zeit, man braucht auch gar nicht darüber diskutieren, ob das heute funktionieren würde, weil wenige dieser, ich meine, Uli Hoeneß ist auch nicht mehr da und das hat auch seine Gründe. Und Willi Lemke ist auch nicht mehr da und das hat auch seine Gründe. Kalmund nicht mehr da und so weiter. Die Zeit muss man auch so ein bisschen unabhängig von heute sehen. Es war damals einfach so.
Und es würde heute auch nirgendwo funktionieren. Das liegt nicht am Fußballgeschäft, sondern es würde nirgendwo funktionieren. Man redet die ganze Zeit darüber, ob man vielleicht eine 4-Tage-Woche macht und Work-Life-Balance, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und dieses Achtsamkeits- Gedöns, was auch immer, da gibt es Apps für und keine Ahnung was alles. Wenn du das Rudi Assauer oder der alten Garde insgesamt gesagt hättest, die gedacht, Junge, schleich die.
Ja. Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich und er sollte Recht behalten. 5 Jahre lang ging seine erste Amtszeit auf Schalke und das hat sehr viel mit dem damaligen Trainer Rolf Schaffstall zu tun. Dieser wurde ihm mehr oder weniger ohne Rücksprache einfach so vor die Nase gesetzt. Und dann hat Assauer das natürlich irgendwo kritisiert, ist dann aber auch infolgedessen so ein bisschen mehr rausgedrängt worden aus dem Verantwortungsbereich und war quasi so ein bisschen der Außenseiter in der Chefetage und ist dann schließlich 1986 in der Winterpause entlassen worden. Jahre später hat dann Assauer über diesen Rolf Schaffstall gesagt, schöner Assauer Satz, einer der größten Proleten im Fußball.
Ja, ja, das sagt gerade so der Kaschmir-Prolet, ne?
Also, ist ihm danach ja auch nicht mehr passiert, ne? Dass er sich von dem Trainer und damals eben auch vom Präsidenten der Schalker so rausdrängen lässt. Also er hat dann auch sicherlich durch diese Erfahrung nochmal mehr Selbstbewusstsein aufgebaut und hat das dann, ja, später dann mit seiner zweiten Amtszeit bei Schalke eben mit reingetragen. Zwischenzeitlich hat er was mit Immobilien gemacht in Bremen, war dann auch mal Manager beim VfB Oldenburg, kam dann aber 93 zurück zu Schalke und das war dann die offene Rechnung, von der ich vorhin gesprochen habe. Er hat den Verein aus der sportlichen und aus der finanziellen Misere rausgeholt. Er hat tolle Entscheidungen getroffen. Er hat unter anderem den Jahrhunderttrainer Huub Stevens zu Schalke geholt. Und das, was wir mit Ola Thom besprochen haben, also 97 der UEFA-Cup-Sieg. Sie haben dann noch zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Vizemeister geworden, das Stadion gebaut. Also es war dann wirklich seine Erfolgsgeschichte.
Ja, das ist so dieses Macher. Ding, ne? Also ich weiß noch, wir hatten bei Sky ganz früher mal einen Chef, der oft gesagt hat, ich bin ein Macher, ja, manchmal auch ein Kaputtmacher, aber wenigstens mache ich was und bin nicht Theoretiker und schaue nicht zu. Und auch das ist wieder so alte Schule, ne? Euch Ganze hier, euch Studierte, die brauche ich nicht, sondern ich packe an und ich kümmere mich um die Sachen. Also das ist auch nicht unsympathisch, ne? Damals in die Zeit passt, wir haben ja jetzt so ein paar Manager und Geschäftsführer und Präsidenten und so weiter aus den 90ern aufgezählt, er passte einfach perfekt da rein.
Wir dürfen natürlich keine Folge über Rudi Assauer machen, ohne eben auch seinen Weggefährten und großen Freund Huub Stevens zu hören, der mal geschildert hat, wie denn damals dieses Angebot von Rudi Assauer an ihn herangetragen wurde.
Wenn man so viele Jahre zusammengearbeitet hat und erfolgreich zusammengearbeitet hat, dann verbindet das, das ist doch klar. Und Rudi ist auch ein Freund des Lebens. Samstagmorgen, wir hatten trainiert und ich bin in ein Auto gestiegen und da hatten wir das Telefon noch im Auto liegen, ja, so ein Autotelefon. Und dann habe ich meine Berichte abgehört und dann war da Rudi Assauer drauf. Und er sagte, hier Assauer, wenn du Lust hast, ja, ruf mich mal an. Und wenn du interessiert bist, um Trainer von Schalke zu werden, dann melde dich mal. Ja, so wie Rudi das auch tun konnte. Ich fand das super.
Das ist so geil. Normalerweise machen ja ganz viele Deutsche irgendwie immer diesen niederländischen Akzent nach. Du unter anderem ja auch, Hans, aber dass ein Niederländer dann den Ruhrpottler versucht nachzuäffen und dann auch diese tiefe Stimme. Ja, so.
Man hat auch bei Stevens immer das Gefühl, aufgrund dieser Stimme, der hat eben auch sehr lange Zeit auch mit dem Zigarrenraucher Assauer in einem Büro gesessen, ne? Harter Passivraucher auch.
Ja, stimmt.
Hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Stimmfarbe ausgewirkt. Aber er spricht natürlich aus dem Jahr 1996, also die Geschichte, die er erzählt. Er kam ja von Roda Kerkrade und ist dann schon krass, ne? Der hat dann super schnell auf Schalke funktioniert, Stevens. Und 97 dann eben die Eurofighter international in die Geschichtsbücher gebracht.
Ja, auch so ein Trainer, der natürlich auch der Arbeiter war. Ne? Es war jetzt auch kein Schönspieler, sondern wir wissen es alle, die Null muss stehen. Und wirklich hemdsärmlich, beziehungsweise immer so mit hochgekrempelten Ärmeln stand er da und hat die Jungs oder seine Spieler halt auch zur Sau gemacht. Und das gefällt natürlich so jemandem wie Assauer sehr. Also, dass da jetzt kein Technokrat steht. Deswegen musste ich vorhin so grinsen, als du in deine Collage Ralf Rangnick mit reingepackt hast. Denn das stelle ich mir sehr interessant vor. Ralf Rangnick, der ja vielleicht nicht feingeistig, aber doch eher so ein bisschen eine andere Herangehensweise hat, würde ich jetzt mal behaupten, der auch sehr gerne allein herrscht, aber vor allem der eher so über diese Taktik kommt und dann dieses, ja, jetzt guck mal hier, die sollen einfach nur flach spielen, hoch gewinnen, so nach dem Motto. Also Ralf Rangnick ist ja das Gegenteil eines Stammtischproleten. Da hätte ich auch gern Mäuschen gespielt. Also es war ja so ein paar Charaktere, Slomka, Stevens, Rangnick. Ich glaube schon, dass es da auch ganz schön Zündstoff gab.
Habe ich auch gar nicht aufgeklärt. In dieser U-Ton-Collage haben wir natürlich noch den anderen Eurofighter Mike Büskens gehört, dann die Ruhrpott-Reporter-Legende Manni Breukmann und du hast Ralf Rangnick schon angesprochen und hinten raus natürlich Rudi Assauer selbst.
Also ein bisschen Reibung stört ja auch keinen Menschen. Ganz im Gegenteil, sondern das muss ja eher sogar manchmal sein. Wenn alles immer zu glatt läuft und jeder immer nur Ja und Amen sagt, dann kann auch kein großer Fußballverein draus werden. Das gilt ja nicht nur für den Fußball, sondern auch für andere Firmen. Deswegen glaube ich, das hat denen ganz gut getan. Auch in anderen Vereinen, auch wahrscheinlich in unseren Dreien, sage ich jetzt mal, wo wir Anhänger von sind, lief ja auch nicht immer alles glatt. Und es gab trotzdem was zu feiern. Und bei Schalke war, glaube ich, auch Teil des Erfolgs, dass Rudi Assauer gerade so geradeaus war und nicht jeder damit umgehen konnte, aber dass er trotzdem das Herz am richtigen Fleck hatte und letztendlich das für den Erfolg, glaube ich, wichtiger war als für mancher Trainer.
Ja, du hast Reibung angesprochen, die war natürlich dann auch in den letzten Jahren auf Schalke in der Amtszeit von Rudi Assauer immer wieder gegeben. Es gab 2006 dann den Abschied, er ist als Manager zurückgetreten, wir haben eben mit Olaf Thon darüber schon gesprochen. Der eben auch glaubt, dass damals die Krankheit, also Demenz bei Rudi Assauer sich schon angedeutet hatte. Er hat dann ja nicht so viel in der Öffentlichkeit stattgefunden, wie ich finde. Er hat dann so einen Videoblog gehabt, Zündstoff hieß der, in dem hat er sich dann immer wieder mal, bei YouTube kann man sich da so ein paar Folgen anschauen, das Bundesliga-Geschehen kommentiert, hat aber auch immer wieder mal in Richtung Schalke auch geschossen, also Clemens Tönnies. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende war auf jeden Fall nicht sein guter Freund. Es gibt dann Erzählungen, wie er auf Schalke war und Tönnies als auch andere Verantwortliche immer so einen großen Bogen um ihn gemacht haben, um Assauer, der dann in den letzten Jahren einfach seine Distanz aufgebaut hat zum täglichen Fußballgeschäft. Er wurde dann vor allem von seiner Tochter und auch von seiner Ehefrau gepflegt und hatte dann hin und wieder noch Auftritte im Fernsehen, vor allem beim ZDF. Weil er dann eben ab 2012 mit dieser Krankheit auch an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und das ist schon sehr traurig zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir jetzt auch gespart, einen Ausschnitt hier mitzubringen. Es gibt dann wirklich eine Situation, wie er durch seine Wohnung oder durch sein Haus läuft und ihm einfach die Fotos, die er an der Wand hängen hat, die sind, also er kann die Namen nicht mehr zuordnen. Und jemand, der so wie Rudi Assauer so viel erlebt hat und vor allem auch so viele besondere Persönlichkeiten in seiner ganzen Zeit um sich herum hatte.
Und der ja auch durch seine Stärke lebte. Also genau. Ich glaube, das ist, ich meine, so eine Krankheit, die schafft natürlich jedem, um mal diesen Satz so ein bisschen zu verfremden, diese Krankheit schafft jeden Menschen irgendwann. Aber wenn ein Mensch so sehr wie Rudi Assauer von seiner Vitalität und seiner Stärke lebte und auch seinem Charisma, und diese Stärke wird ja durch diese Krankheit vollends genommen, und dann wirkt das, glaube ich, noch mal krasser.
Weil ich nicht mehr mithalten kann. Das ist bei mir die Wut im Bauch. Und ich bin zwar immer noch lustig hin und wieder, aber dann, wenn ich dann irgendwann nach Hause komme oder irgendwie was ist und so, dann sage ich wieder, ach du lieber Gott, du hast ja diese Krankheit da, was willst du eigentlich noch? Ne?
Ja, das kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn du einfach merkst, dass dir ganz viele Erinnerungen genommen werden, dass du Probleme hast, dich auszudrücken. Es gibt auch eine Aussage, es ist, glaube ich, seine Ehefrau oder seine Tochter, die dann eben sagt, naja, also wenn man mit ihm in der Öffentlichkeit ist, dann ist es immer soweit gut, solange man den Leuten Hallo sagt und quasi oberflächlich diese Begegnung dann gestaltet, aber sobald eben Nachfragen kommen oder sobald die Leute auch irgendwo erwarten, dass Rudi Assauer sie erkennt, dann wird es meistens unangenehm und das will man sich nicht vorstellen, was das für eine Qual sein muss im Alltag.
Wann ist er dann gestorben? Ich habe jetzt gerade das Datum nicht mehr, also quasi der Anlass dieser Folge ist ja der Todestag. Wann war das dann genau?
Das war am 6. Februar 2019. Ist er gestorben.
Okay, 3 Jahre jetzt auch schon wieder her.
An diesem Tag hat Schalke 04 auch im Pokal gespielt gegen Fortuna Düsseldorf. Deshalb haben auch dann damals, also auch Leute wie Domenico Tedesco, das Mikrofon vor die Nase gehalten bekommen, weil natürlich jeder sich gesagt hat, wenn an dem Tag Schalke 04 Fußball spielt, auch noch im Pokal, den Rudi Assauer ja 2-mal mit Königsblau gewonnen hat, dann müssen wir eben jetzt auch sofort auf Stimmenfang gehen. Und ja, Tedesco sagte damals, er hätte Assauer nie persönlich kennengelernt, aber er sei sehr beruhigt, dass sie zumindest an seinem Todestag mit Schalke 04 gewonnen haben.
Boah, schön. Ne? Also auch Tedesco, ne, auch wirklich einer, der jetzt nicht über die Emotionalität kommt, aber wenn der das dann so sagt, ja, ist schön und ist dann ja auch irgendwie, ja, versöhnlich klingt dann immer so ein bisschen blöd, aber es ist dann irgendwie nochmal so ein schöner Abschluss des Ganzen.
Man kann am Ende auf jeden Fall festhalten, Rudi Assauer hat auf jeden Fall so die wahre Schalke 04 richtig gut verkauft. Und das, was er selber ja auch war, also ein Kind des Ruhrgebiets, jemand, der eine ganz normale Ausbildung gemacht hat, eine Lehre gemacht hat, sich über andere Vereine eine Expertise aufgebaut hat und dann Charakterkopf, wie er eben war, mit den nach hinten gegelten Haaren, mit der Zigarre, später dann natürlich auch, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, mit diesen Werbespots, ne, Veltins mit seiner Frau zusammen, die ihm natürlich dann auch überregional, also über Gelsenkirchen hinaus, auch wirklich zur Marke gemacht haben.
Auch über den Fußball hinaus. Ne?
So ist es, genau. Das ist schon etwas sehr Beeindruckendes und gerade weil heute so oft der Vergleich auch gezogen wurde zu Uli Hoeneß, ja, ich stelle mir manchmal auch die Frage, ob es diese Macherpersönlichkeiten, diese Manager-Typen, die es damals gegeben hat, ob es sie heute noch geben wird. Ich kann es mir nicht beantworten, habe aber das Gefühl, dass man schon sagen muss, so in den 90ern, das waren dann doch, auch wenn es eine Plattitüde ist, andere Zeiten.
Das war genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was die Fußball-Talkshows betrifft. Man erkennt die Leute nicht mehr so, wie sie damals waren. Vielleicht gibt es nicht mehr, vielleicht sind sie zu sehr geschult, um das im Fernsehen zu sagen. Vielleicht beides, vielleicht ist es einfach eine andere Generation und man macht das heute nicht mehr so. Aber ich wäre dafür zu haben. Also ja, wenn mal wieder einer was sagen würde im Fernsehen, der mal wirklich, ab und zu gibt es das ja, aber wenn das jetzt wirklich regelmäßig ja, wieder vorkommen würde, das würde mir schon gefallen. Jahre ab.
Ich finde das ja schon, ich finde diese Diskussion, also auf der einen Seite immer dieses Typen, wir brauchen Typen, finde ich auch ein bisschen lähmend, aber beispielsweise in Leverkusen, Rudi Völler hört bald auf, da wird dann Simon Rolf ist sehr wahrscheinlich der Nachfolger. In Dortmund ist es Michael Zorc, der aufhört, da wird Sebastian Kehl aufgebaut zum Nachfolger. Du hast Oliver Kahn schon zusammen mit Salihamidzic bei den Bayern. Das sind ja auch alles Ex-Spieler, aber die sind natürlich Welten von diesem Machismo, von diesem Macher und so entfernt, sondern du kannst dir ja alle vorstellen, die sehen ja auch mit Verlaub alle gleich aus. Das ist ja, die können auch das Sportstudio moderieren. Das ist alles blauer Pulli, blaue Anzughose, weiße Sneaker, keine Socken, fertig. Also das ist alles so. Also nicht nur, dass es so weichgespült ist, indem wie sie, also allein schon das Auftreten. Du glaubst doch nicht, dass Oliver Kahn irgendwo Zigarre rauchend irgendwo an der Sebener Straße gesehen werden würde. Ich glaube allerdings, um das mal dagegen zu halten, es bringt nichts, sich darüber aufzuregen oder es bringt nichts, darüber zu jammern oder sich zu beschweren. Wir können froh sein, dass wir das andere ja auch noch erlebt haben. Wahrscheinlich gibt es Leute, die Assauers und Hoeneß gesehen haben und sich denken, oh, aber damals in den 60ern, der und der Präsident und der Manager, die hättet ihr mal sehen müssen.
Ich habe in den vergangenen Jahren, seit vor allem der Beginn der Pandemie, von einigen Freunden gehört, dass ihr Interesse am Fußball weniger geworden ist. Glaubt ihr, das hängt auch damit zusammen, dass es eben nicht mehr die Leute gibt, die das interessant machen? Oder liegt es einfach daran, dass wir jetzt sagen, ach komm, jetzt haben wir gerade Wichtigeres zu tun?
Oder dass man so wie wir zu viel über Fußball spricht?
Ja gut, das sowieso, aber das ist bei uns beruflich manchmal so, dass man sagt, okay, jetzt reicht's mir, jetzt muss ich am Abend nicht auch noch ein Spiel angucken.
Ich glaube nicht, dass Rudi Assauer und Co. Es verhindert hätten, dass deine Freunde keine Lust mehr haben auf Fußball. Ich glaube, um jetzt den Bogen oder um das jetzt nicht das Fass zu weit aufzumachen, dass es einfach zu viel Fußball ist. Du guckst jeden Tag irgendwas, ne, dann hier noch eine WM, da noch eine EM, hier noch eine Club-WM.
Aber ich habe früher alles angeschaut.
Das ja, ich glaube schon, dass den Leuten so ein bisschen das Kernige, vielleicht auch so das Bodenständige, Ehrliche manchmal flöten ja, geht. Und
dafür stand
wenn wir dann, Rudi Assauer. So ist es, wenn man dann sieht, was heutzutage alles gemacht wird, um die Marke Fußball noch mehr zu steigern, dann kann ich da jeden verstehen, der sich immer mehr vom Fußball abwendet und nur noch Nachholspiel als Podcast hört. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen hinten raus und ich habe sie ganz bewusst ausgespart. Ich will sie quasi nur als Hinweis nochmal erwähnen. Wenn du heute den Namen Assauer googelst, es gibt um sein Erbe, um sein Vermögen sehr viele Schlagzeilen, sehr viele Diskussionen. Da ist auch die Ehefrau als auch die Tochter sind da sehr im Fokus. Da ist sehr viel Aufklärungsarbeit von Seiten von Zeitungen gemacht worden. Wir wollten das heute nicht aussparen, aber es hat an sich mit dem sportlichen Denkmal von Rudi Assauer nichts zu tun. Insofern, wenn ihr euch da mehr informieren wollt, dann checkt das Internet. Am Ende möchte ich unsere allberühmte Frage, was ist hängen geblieben, mit einer, ja, also im Fall Assauer bietet es sich an, quasi mit einer Alliteration oder mit drei Wörtern, die mit demselben Anfangsbuchstaben anfangen.
Ist eine Alliteration.
Ja, für den Fall, dass Leute das zu Hause nachschlagen müssen. Okay. Was war Rudi Assauer für euch? Der Malocher, der Manager oder der Macho?
Alles auf einmal. Also er war definitiv...
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest?
Der Barkeeper. Für mich war er der Barkeeper. Ich dachte, du fragst jetzt gleich, was hängen geblieben ist. Dann habe ich mir gedacht, ich hatte keine Ahnung, dass der Barkeeper war bei Olaf Thons 18. Geburtstag. Also das ist auf jeden Fall
hängen geblieben. Auf jeden Fall der Macher, denn er hat eine Mannschaft gemacht, er hat einen Verein gemacht, er hat ein Stadion gemacht, auch wenn dieses Verb da jetzt nirgendwo so richtig hinpasst. Aber er hat das ja alles geschaffen, weil Manager... Jo, also keine Ahnung, Fortuna Düsseldorf hatte bestimmt auch zur gleichen Zeit irgendeinen Manager, aber er war ja mehr als jemand, der Spieler rangeholt hat, sondern er hat einem Verein eine Seele gegeben. Das schafft man nicht nur mit Spielern, sondern mit Charisma und am Ende auch mit einem neuen Stadion. Und deswegen ist er für mich vor allem der Macher. Und so wird er auch irgendwie in Erinnerung bleiben bei mir.
Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, wie du sagst, so eine Mischung aus allem. Also welche Eigenschaften brauchst du für die jeweilige Position, sage ich jetzt mal. Und ich finde vor allem, dass so der Einstieg dieser Folge, dass er sich also hinstellt, während ganz Schalke am Boden liegt und eben dann so der Macho ist, weil er geht ganz nach vorne, er ist aber irgendwie auch der Manager, weil er jetzt die Verantwortung trägt und das Wort ergreifen möchte, aber er ist in dem Moment eben auch der Malocher. Also er streckt die Faust aus und sagt, wir haben eine tolle Vizemeisterschaft gefeiert und ja, seid stolz auf euch und das ist vielleicht am Ende sogar auch so der Rudi Assauer in Person, den man in diesem Moment erlebt.
Ja, das stimmt. Hast du irgendwie bei der Recherche so Aha-Momente?
Ja, also die Geschichte
mit Bremen.
Ja, mit Bremen, das hatte ich immer im Hinterkopf, aber dass er dort wirklich auch selber sagt, dass ihn Bremen für seine gesamte Managerkarriere geprägt hat, fand ich schon beeindruckend. Und natürlich auch die Geschichte mit Uli Hoeneß. Also nicht direkt mit Uli Hoeneß, aber dass Rudi Assauer fast der Uli Hoeneß geworden wäre. Wir haben darüber diskutiert, wäre spannend geworden.
Ja, absolut. Also hört da auf jeden
Spannend
Fall
ist das Mindeste, was
auf jeden Fall in den Podcast Elf Leben von Max Jakob Ost nochmal rein. Generell, aber vor allem auch, was diese Anekdote oder diese Episode angeht. Hans, vielen, vielen Dank. Also ich war sehr gespannt, wie du Rudi Assauer einem näher bringst, denn ich fand es auch schön, mal die Geschichte von hinten heraus zu erzählen. Also wirklich mit dem Managertum anzufangen und dann erstmal in dieses Spielerische zu gehen. Und vor allem auch, dass du Olaf Thon organisiert hast, den zweiten Weltmeister, den wir jetzt hier haben. Sehr,
den
sehr
wir
cool.
Dieses Jahr nochmal anrufen werden.
Den wir auf jeden Fall irgendwann im Mai nochmal nerven werden.
Aber,
wir
haben da, ja jetzt die Nummer. Aber da ist er selbst schuld, ne? Warum sagt er das auch, ne?
Die Vorlage.
Da wären wir nie drauf gekommen.
Die Vorlage haben wir verwandelt, wie er damals dreimal gegen die Bayern, einen Tag nach dem 18. Ja, das war auf jeden Fall cool. Also vielen, vielen Dank. Und das war die erste Folge nach der Winterpause. Folge 119. Das Leben von Rudi Assauer.
Ich will wissen, wie es weitergeht bei Nachholspiel. Was ist in der nächsten Folge los?
Überraschung.
Nächste Folge ist, sagen wir mal so, da gehen wir dahin, wo es weh tut.
Verraten nicht zu viel.
Und mehr werden wir nicht erzählen. Wenn ihr noch Feedback habt, Schalke-Fans seid oder generell von Rudi Assauer fasziniert seid oder genervt wart oder wie auch immer, wenn ihr was zu Rudi Assauer zu sagen habt, immer her damit bei Twitter oder Instagram. Und wenn ihr uns noch nicht folgt bei Spotify, das natürlich gerne nachholen. Und neuerdings kann man da auch bewerten übrigens. Nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify. Also hingehen, auf so viele Sterne wie möglich klicken und glücklich sein, würde ich mal sagen. In diesem Sinne.
Glück auf sein.
Mario.
Wie viele Sterne sind möglich?
5.
Ja, also dann.
Dann machen wir 5, ne?
Ja.
Hast du schon bewertet, Mario?
Selbstverständlich.
Hans?
Wo ist nochmal Spotify?
Ja, okay. Leute, wenn es euch genauso geht wie Hans, Spotify und dann, wenn ihr den Link braucht.
2 von 5 habe ich gegeben.
Na, welche Folge war
es? Die waren für euch beiden, die 2.
Oh Gott, macht es besser. Seid nicht so wie Mario, macht es besser auf jeden Fall. Und macht es gut und bis nächste Woche. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.